Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
10. Wer es wird, verraten wir gleich. Am Anfang wollen wir noch ein bisschen was erzählen über den Preis und warum es ein wichtiger Preis ist in unseren Augen. Wir, das ist in dem Fall Irmgard Clausen, langjährige Inhaberin der Riemannschen Hofbuchhandlung, so hieß das zuletzt noch Riemann in Coburg, wunderschöne Buchhandlung, wo sie heute noch für Lesungen zuständig ist. Sie hat das dann abgegeben. Sie ist aber nach wie vor unsere bewährte Vorsitzende der IG Leseförderung im Börsenverein und kümmert sich sozusagen um die Leseförderung, dass es damit vorangeht. Mein Name ist Stefan Haug, ich bin Redakteur beim Börsenblatt. Ja, vielleicht erstmal die IG Leseförderung. Was macht so eine Interessensgemeinschaft überhaupt? Wer ist denn da drin?
Also da sind vor allen Dingen Buchhändlerinnen drin. Tatsächlich sind wir eine ganz weiblich besetzte Interessensgruppe. Und wir sind alle überzeugt, dass Leseförderung Förderung oder das Lesen Förderung braucht. Und in vielen, vielen Buchhandlungen in Deutschland und Österreich und der Schweiz wird Lese gefördert. Und das ist sehr nötig. Und Sie wissen, dass wir die Kinder unterstützen müssen, dass sie Lesen reizvoll finden und dass sie Bücher immer noch toll finden und dass man natürlich in bestimmten Gelegenheiten wischen muss, Rechtshänder, aber wir finden noch viel mehr, dass die echten Bücher eine Rolle im Leben eines Kindes spielen muss. Und da kann Buchhandel und die Bibliotheken eine schwere Rolle spielen.
Und ihr habt eine ganze Reihe, habt ihr von Aktionen schon gestartet. Eines zum Beispiel ist für die Erstklässler eine Aktion, wenn du es vielleicht mal kurz umreißt.
Genau, also unsere erste und Lieblingsdisziplin ist der heutige Vormittag. Die zweite und die erfolgreichste Geschichte landesweit ist unsere Lesetüte. Die bedeutet, dass ein Kind in der ersten Klasse von den Kindern, die im Vorjahr Erstklässler waren, eine von diesen Kindern bemalte Tüte kriegen, eine Lesetüte. Und in dieser Lesetüte ist natürlich auch ein Buch. Und eine Anweisung für die Eltern, dass sie ihre Kinder unterstützen sollten, bitte liebevoll und ohne Druck. Lesen, lernen ist keine leichte Aufgabe und da braucht man Geduld.
Unterstützung.
Und Liebe.
Aber daneben gibt es eben den Lesekünstler. Was ist das für ein Künstler, der Lesekünstler?
Also ein Lesekünstler, der muss den Kindern gut begegnen können. Es gibt immer noch ein beliebtes Format in den Buchhandlungen und Schulen und Kindergärten und Bibliotheken, die eine Lesung mit einem lebendigen, lebenden Autor oder einer Autorin. Und da gibt es aber qualitativ schon Unterschiede, wie ein Autor die Kinder fesseln kann, wie ein Autor oder eine Autorin Spaß macht, deren Bücher zu lesen, wie ein Autor also sozusagen in einer Stunde ganz viel Leben sozusagen in die Bude bringt und die Kinder überzeugt, dass dieses Buch mindestens muss ich lesen, weil dieser Autor oder diese Autorin super war. Und das ist dann für uns ein Kandidat für die Auszeichnung Lesekünstler des Jahres.
Jetzt haben wir diesem Jahr eine ganz besondere Kombination. Wir haben nämlich zum 10. Mal wird er verliehen, also der oder diejenige Lesekünstler, Lesekünstlerin, bereits zum 10. Mal. Wir haben auch ein kleines Heftchen, was wir nachher rumgeben. Jetzt noch nicht, weil dann wüssten Sie gleich, wer es ist. Aber da können Sie nochmal nachschlagen. Zum Beispiel Kai Pannen sehe ich da hinten. Der war es im letzten Jahr. Kai Pannen, hallo. Der war es im letzten Jahr, war der hier. Vielleicht sind da noch andere da, wir haben es gerade gesehen. Also, respektable Vorleser. Was muss so ein Vorleser können? Kai Pannen hat alle Kriterien erfüllt, aber was muss der können? Wenn es am Jahresanfang, auch dieses Jahr haben, Deutschlands Buchhändler eine ganze Reihe Ideen, Vorschläge gemacht, auf Herz und Nieren geprüft. Da gibt es Kriterien, was muss der können?
Also die eins der wichtigsten habe ich gesagt, dass er eben wirklich gut und fesselnd und witzig und gut ausgewählt aus seinen Büchern vorliest, dass er diese Bücher auch spannend macht. Aber es gibt auch so ganz harte Kriterien, dass er pünktlich sein muss und dass er zu bezahlen sein muss, ja, dass er gut organisiert ist. Und was fällt, Herr Panin, was war denn noch so wichtig? Fällt Ihnen noch was ein?
Was natürlich auch immer wichtig ist, ist, dass er für Fragen zur Verfügung steht. Dass er nicht einfach nur da rummuffelt und sagt, ja, jetzt habe ich gelesen, jetzt möchte ich auch wieder gehen, bitte. Ja, nee. Nein, sondern der soll dann auch, und das tun viele auch gerne, in den Kontakt treten mit dem Zuhörern und Fragen beantworten.
Ach, das war es ja auch nochmal was ganz Wichtiges. Denn der soll ja nicht eine Show machen, sondern er soll eine Beziehung herstellen. Und er soll den Kindern auch begegnen mit den Fragen, also mit den Antworten auf Fragen, die eben Kinder haben. Und da sind Kinder manchmal sehr, sehr ernsthaft. Und da darf man nicht drüber bügeln, sondern muss das einfach liebevoll und richtig gut und sachlich richtig und dann aber auch mit einer Idee gut beantworten.
So, und all diese Kriterien hat der oder diejenige, die zum 10. Mal, die 10. Lesekünstler, Lesekünstlerin ist, erfüllt. Und jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter, sondern wir sagen Lesekünstler, Künstlerin des Jahres 2018 ist
Nina Weger aus Hannover.
Da kommt sie.
Hier ist sie. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Nehmen Sie in die Mitte.
Wir nehmen Sie in die Mitte. Der Platz ist kurz vorgewärmt. Sie kennen wahrscheinlich, die Bücher von ihr. Sie kennen bestimmt die Saubande. Die Saubande, ganz bekannt. Oder aber auch Ein Krokodil taucht ab. Eine ganz irrwitzige Geschichte. Man muss erst mal auf so eine Idee kommen. Ein kleines Krokodil sozusagen freundet sich mit einem Jungen an und dann wird es aber den Klo runtergespült und der kleine Junge sagt, so, okay, jetzt aber ihm nach und diese Wege der Kanalisation dann zu gehen, wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Also es ist eine tolle Idee, wir haben gerade, war ich beim Vorlesewettbewerb Kreisentscheid und da war das auch das Buch, was dann als nicht bekanntes Buch die lesen mussten, die haben sich alle totgelacht, es war wunderbar, also sie hatten einen Spaß und die Zuhörer hatten auch einen Spaß, die Erwachsenen wie die Kinder. Wie kommt man auf so eine Idee, einen Ausflug in die Kanalisation zu machen, wo vielleicht manche Erwachsene sagen,
Ja, also ich hatte ein Freund hat mir eine Zeitungsmeldung gegeben, dass in der Kanalisation von New York Krokodile leben würden. Und angeblich seien die dorthin gekommen, weil reiche Amerikaner nicht mehr wussten, was sie ihren Kindern schenken sollten. Und dann waren irgendwann mal Krokodile in Mode. Und ja, dann wusste man irgendwann nicht mehr, wohin damit, als es langweilig wurde. Und die sollen, die das Klo runtergespült haben. Und darum würden in der Kanalisation von New York Krokodile leben. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was würde ich tun, wenn jemand mein Haustier, an dem mein Herz hängt, das Klo runterspülen würde? Na, ich würde versuchen, hinterher und es zu retten. Und dann muss ich sagen, war das wahnsinnig spannend. Ich bin natürlich ein paar Mal mit Kanalarbeitern in die Kanalisation gestiegen, um zu gucken, wie es dort aussieht.
Aber nicht in New York.
Nicht in New York. Ich habe in Wien angefangen. Dort gibt es richtig Führung in der Kanalisation und habe dann auch die Stadtentwässerung in Hannover überzeugt, dass ich dort runtersteigen darf. Und bin ein paar Mal mit Kanalarbeitern dorthin. Und alles, was ich da beschreibe, habe ich auch wirklich gesehen. Und es ist ein bisschen
Also Sie kennen die Stadt von unten sozusagen. Hat man da nicht Angst, dass plötzlich von irgendwie rechts und links da ein Schwall Wasser kommt oder wo man denkt, huch?
Na, also da passen die schon besonders auf, wann und zu welchen Tageszeiten. Und wir durften sogar einmal dann eine Lesung in der Kanalisation veranstalten. Und da wurde extra in einem anderen Stadtteil von Hannover ein 6x6 Meter großes Luftkissen aufgeblasen, also wie ein Stöpsel, dass falls es so einen Sturzregen irgendwo gibt, dass wir nicht weggespült werden. Sehr aufwendig.
Sie hat aber auch Trick 347 oder Der mutigste Junge der Welt geschrieben. Und wenn Sie das Cover sehen, dann sehen Sie schon Manege, Zirkusmanege. Und diese Frau neben mir kann etwas, wo ich höchsten Respekt davor habe, nämlich sie kann auf dem Seil, wunderbar, ich habe Höhenangst, ich würde es nie hinkriegen, aber auf dem Seil, sie kann Seil tanzen. Das hat sie auch einige Zeit gemacht und sie ist Zirkusartistin. Vielleicht sagen Sie auch, wie kommt man dazu, wie wird man Zirkusartistin?
Ja, ich war als Kind in einem Kinderzirkus, habe Seil getanzt und habe dann nach dem Abitur gedacht, soll ich was mit Schreiben machen oder Seil tanzen? Habe gedacht, ich probiere das aus, weil mit 40 möchte dann vielleicht keiner mehr auf dem Seil sehen. Und bin ein Jahr mit einem kleinen Zirkus mitgereist und habe Seil getanzt, habe im Wohnwagen gelebt und bin durch die Gegend gezogen.
Es ist also aufregend, muss man sagen. Hat man da, wie ist das, wenn man sich auf dem Seil, also man ist da in Metern Höhen und muss dann irgendwie Schritt vor Schritt, hat man da nicht Angst zu fallen oder wie geht's einem da hoch oben?
Ja, es ist wie alles Training. Also Höhenangst ist vielleicht nicht eine gute Voraussetzung.
Ja, okay, ich lasse es auch versprochen.
Man kann das trainieren und ja, es macht Spaß. Und so ganz hat mich der Zirkus ja auch nicht losgelassen. Ich leite heute einen Kinderzirkus mit 40 Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 22 Jahren. Und wir sind jetzt gerade dabei, wieder ein neues Programm einzuüben. Und Ende April ist Premiere.
Wer darf da alles mitmachen bei so einem Kinderzirkus? Braucht man da bestimmte Voraussetzungen?
Also bei uns darf jeder mitmachen, der möchte. Und die Idee ist, jedes Kind kann irgendetwas besonders gut. Und das Tolle ist, manche finden das sofort, manche brauchen 2-3 Jahre, aber wir haben bisher bei jedem Kind oder jedes Kind hat in sich ein besonderes Talent entdeckt und kann etwas ganz Besonderes.
Und diese Zirkuswelt, die kommt also hier drin vor, also es ist eine besonders bunte, besonders vielfältige Welt. Wahrscheinlich, weil Sie sie so gut kennen, ist das ein unerschöpfliches Reservoir an Ideen oder haben Sie viel verfremdet?
Also das, was einfacher war, man musste nicht so viel recherchieren wie in der Kanalisation oder über Krokodile, da wusste ich ja ganz gut Bescheid. Es ist einfach ganz viel eingeflossen, was man selber erlebt hat und im Zirkus ist immer schon so ein Sammelbecken gewesen von Gestrandeten, die auch anderswo keinen Platz finden und das mochte ich halt besonders gern, so ja ein kleines Universum zu schaffen von unterschiedlichsten Figuren, die wahrscheinlich überall sonst in der Gesellschaft vom Rand gefallen waren, aber sich dort gefunden haben und ja ihren Platz gefunden haben.
Also lohnenswert, lesen unbedingt.
Aber ich möchte dazu noch sagen, es ist keine Zirkusgeschichte. Es ist die Geschichte von einem Jungen, der seinen Vater nicht kennt und nicht weiß, warum er ist, wie er ist. Und der Zirkus ist das Setting, aber es ist wirklich eine Suche eines Kindes nach der eigenen Identität.
Sie finden nachher, dort an der Ecke finden Sie auch die Bücher. Sie wird auch signieren. Also wer sich dafür interessiert, kann nachher hier da an der Ecke schauen. Jetzt ist das aber nicht alles, weil die Schriftstellerei, das ist der große Teil des Lebens und auch das Vorlesen und Sie bemühen sich sozusagen auch Literatur in die Stadt zu bringen, zumindest Hannover. Da gibt es jetzt gerade ein ganz neues Projekt, für das Sie sich engagieren oder vielleicht eine Herzensangelegenheit, muss ich eher sagen.
Also, dass wir selber veranstalten, auch vom Kinderzirkus Giovanni. Wir starten ein großes Literaturfestival und versuchen einen ganz neuen Weg. Die Idee ist halt, nach einer Lesung Kindern einen Zugang zu dem Inhalt der Geschichte zu ermöglichen. Also es wird ja relativ viel Leseförderung betrieben, ist der mechanische Vorgang des Lesens, aber das sinnerfassende Lesen oder dieses Berührtsein vom Lesen. Und da haben wir einfach uns mit allen großen Institutionen in Hannover zusammengeschlossen. Alle Museen machen mit, die Medizinische Hochschule, das Opernhaus, Schulbiologische Zentrum. Und wir versuchen, so vielfältigste, unterschiedlichste Workshops anzubieten, dass hoffentlich jedes Kind nach seiner Neigung sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Wir sind ganz gespannt. Also wir machen es auch im Zirkuszelt, starten wir.
Wo ist das Zirkuszelt in Hannover, falls jemand von Ihnen Hannover
das
ist?
Wird dann mitten in der Stadt neben dem Rathaus stehen.
Das findet man leicht. Jetzt kommt Ihnen bei Ihren Vorlesungen, wenn Sie in Schulen oder Bibliotheken oder auch in der Buchhandlung lesen, sozusagen dieser Kontakt mit dem Publikum, den man ja aus dem Zirkus, das ist ja eine ganz andere Geschichte nochmal, kommt Ihnen das zustatten sozusagen, dass Sie dann anders agieren? Also ich glaube, man merkt im Zirkus zumindest, habe ich immer den Eindruck, dass die Artisten so unwahrscheinliches Gefühl haben, was beim Publikum gerade ist.
Also man hat keine Angst vor Publikum. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und ehrlich gesagt, was man halt auch lernt im Zirkus ist, ein Auftritt muss halt durchdacht sein. Also ich bin gut vorbereitet. Und immer, wenn ich auch ein neues Buch habe, habe ich einen Leselehrer, einen Schauspieler, mit dem ich die Texte gemeinsam erarbeite.
Leselehrer, das klingt spannend.
Also es geht einmal darum natürlich, dass wenn so Lesewochen sind, wo täglich 3 Lesungen hintereinander sind, das durchzuhalten stimmlich auch gut. Dann lese
gibt's
ich.
Gibt's da Übungen sozusagen?
Ja, aber so richtig.
Richtige.
Ja, man wärmt die Stimme morgens auf, richtig, das kann man machen. Und das andere ist natürlich auch das Wie-Lesen. Und ich habe immer gedacht, nur weil man eine Geschichte gut schreiben kann, kann man sie noch lange nicht gut vorlesen. Und ich fände es dann auch eine Zumutung für Kinder, wenn man sie einfach schlecht liest. Also
die ganze Zeit nach unten guckt und so sagt, ja, da habe ich nur gesagt, das soll nicht so sein.
Nein.
Nee. Und im Kontakt dann, gibt es sozusagen Fragen der Kinder, die sie fürchten, wo sie sagen, oh, nicht schon wieder diese Frage? Oder gibt es Lieblingsfragen, wo sie sagen, ach, oder eine, wo sie sagen, ach, das war aber gewitzt?
Nein, eigentlich entstehen immer ganz, ganz tolle Gespräche. Also muss ich sagen, mit spannenden Fragen. Manchmal passiert es auch etwas, also bei diesem Buch, meldet sich ein kleiner Junge und sagt, ich habe vor einer Woche erfahren, dass mein Vater gar nicht mein Vater ist. Und dann steht man natürlich und sagt, huch, also das sind so Momente, wo dann aber ganz intensive Gespräche entstehen und wo man dann auch weiß, man kann jetzt auch nicht einfach gehen, wo ich dann auch mit den Lehrern spreche und sage, okay, der hat jetzt hier was von sich preisgegeben und das muss irgendwo aufgefangen werden. Oder in einer anderen Geschichte, da ist eine Figur, die greift immer zur Wodkaflasche. Und dann meldete sich auch ein kleines Mädchen und das war ein sehr konspirativer Moment. Die fragte dann, wie bist du auf die Idee gekommen, dass die so viel trinkt? Und es war so ein Blick, dass sie sagte, du weißt, warum ich dich das frage und du verstehst das. Und das sind eigentlich Momente, wo man denkt, ja, wenn man Kindern das Gefühl geben kann, sie sind nicht allein mit ihren Sorgen und Problemen und man versucht, eine Antwort auf das, was sie wirklich umtreibt und beschäftigt zu geben, dafür ist das da. Und also das sind dann die tollen Momente.
Zeigt, was Literatur auch alles kann und vermag. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen, aber wir haben noch den feierlichen Akt vorzunehmen, nämlich der Preisverleihung. Und da, jetzt weiß ich nicht, wie wir das machen, das machen wir so, wir haben alles parat, genau, ich halte einfach mal das Mikrofon. Da haben wir eine Urkunde natürlich, also Lesekünstlerin des Jahres, das ist natürlich etwas Besonderes und dafür gibt es eine eigens gestaltete Urkunde und ich komme jetzt von der anderen Seite, weil ich halte dir das.
Die Lesekünstlerin des Jahres 2018 ist Nina Weger. Als Anerkennung für herausragende Lesungen wird diese Urkunde verliehen. Zu dieser Auszeichnung gratulieren wir herzlich. Und das ist für den Börsenverein der Ausschussvorsitzende,
ich wusste jetzt nicht mehr, wen. Kyra Dreher hat es unterschrieben.
Danke.
Und die Irmgard Clausen als Vorsitzende.
Genau. Ja. So, und das überreiche ich Ihnen und vielleicht zeigen Sie es mal.
Gerne, bin stolz.
Dankeschön.
Also.
Ich möchte natürlich also auch noch einigen Menschen danken. Als ich angefangen habe zu schreiben, also es ist natürlich so, niemand wartet auf einen, jeder sieht, wie viele Bücher jedes Jahr erscheinen, muss ich sagen, habe ich riesige Unterstützung von meinem Verlag bekommen. Das ist der Oettinger Verlag und da sitzt Helga Blümleim an der Seite, die für die Veranstaltung zuständig ist, die mich wirklich wahnsinnig unterstützt hat immer. Und das zweite ist der Bödecker Kreis. Ich finde das auch eine tolle Einrichtung, die Autorenbegegnungen fördern und zwar im ganzen Bundesgebiet und in Hannover, Niedersachsen sind die wahnsinnig gut organisiert und auch Udo von Alten möchte ich da danken, der auch ganz am Anfang wirklich mir so mit auf die Sprünge geholfen hat, dass ich viel lesen kann. Ja, und dann natürlich an alle Buchhändler und Bibliothekare, die mich gewählt haben. Also herzlichen Dank dafür.
Und dann wissen wir ja, dass so ein Autor und auch so eine Autorin bestimmte Abenteuer auf ihren Reisen erlebt. Und da haben wir in unserer Gruppe die Gabi van Waden, die kommt aus Wermelskirchen. Das ist im Bergischen Land und da ist es, da weht der Wind manchmal ordentlich frisch.
Hat eine wunderbare Buchhandlung, sie ist Buchhändlerin.
Genau, ach ja, das ist wichtig.
Wichtig, wichtig. Aber sie betreut auch einen Leseclub, auch das ist wichtig.
Genau.
Und das hat schon Tradition, dieser Leseclub, nämlich der macht immer was, seit 10 Jahren mit Andreas Steinhöfel hat es angefangen. Der kümmert sich nämlich um einen Preis, um einen sichtbaren Preis noch. Ne?
Und der kann eigentlich nicht verderben. Das ist auch so was Schönes. Und, und es ist ein Unikat, was da drin ist. Ich danke, dass es eine Tüte ist, denn Sie können das jetzt selber rausnehmen. Dieser Schal ist ein Unikat von den Kindern des Lesekreises, ganz individuell. Jeder dieser 10 Schals sieht anders aus. Und für ihren haben wir dieses Jahr extra Schnee bestellt. Und Sie werden nämlich sehen können, ob der sie warm hält.
Ja. Also, die Kinder haben fleißig gestrickt, das ist immer wichtig. Ja, und haben sich immer was... Genau. Und,
die nehmen wir ohne.
Ja, und haben sich auch immer was einfallen lassen, weil die bekommen immer so ein bisschen gesagt, was diese Autorin so macht und so weiter. Und dann lassen sie sich individuell suchen, die Farbe aus und so weiter. Also das ist ein Nina Weger Unikat.
Das habe ich auch zum Buch gleich, was ich lesen werde, ne? Aus dem Trick 347.
Genau. Dann ist es aber auch noch eine vornehme Aufgabe, nämlich es gibt eine Gewinnerbuchhandlung. Vielleicht lassen wir aber auch hier schon mal das gerade rumgehen. Vielleicht können wir das mal gerade rumgehen lassen, denn da gibt es diese kleinen Flyer. Dann merken Sie schon, was Irmgard Clausen vorhin versprochen hat. Man sieht dann die 10 Lesekünstler mit irgendwie auch ganz tollen Büchern. So, und jetzt sind wir bei der Verleihung.
Sie, hier sind also alle Einsendungen der Buchhandlungen drin. Die Buchhandlung, die Sie jetzt gleich ziehen werden.
Andersrum.
Also ich dachte, dass sie nicht reinguckt und das Publikum sehen kann, dass sie nicht schummelt. Also
okay. Tief fühlen.
Genau.
Ja.
Und Sie sagen uns jetzt, wer es ist.
Also das ist die Hösbacher Buchhandlung, Henriette Amelung-Holler in Hösbach. 63768, das geht gen Süden, würde ich sagen.
Das ist bei Frankfurt, oder? Mit 6 vorne dran, irgendwie im Hessischen, sagen wir mal. Im Hessischen. Also, das geben wir an unsere Birgit Koch weiter. Die wird sich mit der Buchhandlung in Verbindung setzen. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt, dass sehr viele Bibliotheken und Büchereien im Land, die sich nämlich auch an dieser Kür beteiligen. Und da dürfen Sie jetzt bitte wunderbar. Auch noch mal.
Und da hat gewonnen die Bücherei Tarp in 24963 Tarp. Das ist im
bei
Norden.
Bei Flensburg.
Genau.
Oh, sind die vielleicht da? Das wäre noch der Knüller. Aber
auch da geben wir das an Frau Koch, die uns die gute Säge in Verband ist.
Ja, jetzt haben wir also diese ganzen Formalien erledigt. Und jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, wir haben Sie gelobt in den höchsten Tönen, wie gut sie das macht, wie sie liest. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt und freuen uns schon darauf, von ihr aus ihrem Buch eine Kostprobe sozusagen ihres Lesekünstlerkönnens zu hören.
Ja, gern ein kleines Stück. Ich lese aber immer im Stehen. Also dann würde ich mir jetzt einfach dieses Ding hier nehmen, wenn das okay ist. Ja, und ich lese immer von Zetteln. Ehrlich gesagt, da steht das ein bisschen größer drauf und dann kann ich die Kinder auch einfach besser angucken. Also, ich lese aus Trick 347 oder der mutigste Junge der Welt. Charivari. Nur weil es so aussieht, Als würde der Magier den Tiger verschwinden lassen, ist die Raubkatze noch lange nicht weg. Schon am nächsten Abend faucht sie wieder durch die blitzenden Stäbe ihres Käfigs und lässt das Publikum den Atem anhalten, bevor sie sich erneut unter den Worten einer magischen Formel in Luft auflöst. Erstes Kapitel. Wer behauptet, die Welt von oben sei schön, der hat sie nicht mit meinen Augen gesehen. Ich muss nur auf einen Tisch steigen und hinabsehen, schon wird mir schwindelig. Im Moment befinde ich mich auf einer Höhe von 1,85 Meter. Ich klammer mich mit aller Kraft an das dicke Seil und zwinge mich nicht nach unten zu sehen. Mein Herz wummert wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Ich würde alles dafür geben, wenn ich jetzt nur vorsichtig hinabrutschen könnte, aber das kann ich nicht, denn es geht hier um Leben oder Tod. Und vor mir liegen noch 4 Meter. Also hole ich ganz tief Luft, spanne meine Muskeln an und ziehe mich ein weiteres Stück hinauf. Jetzt bloß das Ziel im Blick behalten. Immer schön nach oben sehen, in die Kuppel mit den weißen Sternen. Vor meinen Augen beginnen Lichtpunkte zu tanzen. Ich schlinge meine Beine fest um das Tau, fahre mit zittrigen Fingern das Seil empor. Mein Blick wird enger, als wenn sich langsam ein Vorhang zuschiebt. Es wird dunkler. Tom! Jemand ruft meinen Namen. Ich schüttle mich und versuche weiter zu klettern. Ich will nicht ohnmächtig werden. Ich will nicht stürzen. Ich will doch nur herausbekommen, wer mein Vater ist und warum mir niemand die Wahrheit sagen will. Zweites Kapitel. Dass bei mir etwas anders ist als bei anderen Kindern, bemerkte ich zum ersten Mal vor 7 Jahren. Ich war damals 4 Jahre alt und stand mit meiner Mutter in einem Supermarkt zwischen den Regalen für Fertiggerichte. Mama hatte mal wieder kein Kleingeld für einen Wagen dabei und balancierte den gesamten Einkauf auf den Arm. Möchtest du noch ein paar von den Knackwürstchen? Fragte sie und deutete mit dem Finger auf eine Konservenbüchse im mittleren Regalfach. Mein Blick fiel auf das grellbunte Etikett, das eine glückliche Vater-Mutter-Kind-Familie zeigte. Ich starrte auf das wellige Papierbildchen. Der Vater hatte den Arm um die Mutter und den Sohn gelegt und sah mit stolzem Blick auf den Jungen. Ich drehte mich zu Mama und fragte, habe ich eigentlich auch einen Vater? Vor Schreck ließ sie unsere Einkäufe fallen. Die Ravioli-Dose krachte auf die Packung mit dem Kartoffelpüree, es machte Puff und die gelben Flocken stoben in einer riesigen Fontäne bis zur Supermarktdecke auf. Dann sanken sie lautlos auf uns nieder, so als befänden wir uns in einer riesigen Schneekugel. Mama war kreidebleich im Gesicht. Na, natürlich hast du auch einen Vater, stotterte sie. Jeder Mensch hat ja einen. Und wo ist er? Sie kniete sich vor mich, strich mir die Püreeflocken aus dem Haar und drückte mich fest an sich. Dein Vater, flüsterte sie mit heiserer Stimme, also dein Vater, der ist im Himmel. Ich machte mich los und versuchte, in die Augen zu schauen. Wie meinst du das? Sie wendete den Kopf ab. Er ist gestorben. Damit sammelte sie eilig unsere Einkäufe ein und marschierte so schnell zur Kasse, dass ich kaum Schritt halten konnte. Auf der Fahrt nach Hause bombardierte ich sie mit Fragen. Wie war mein Vater? War er groß? War er stark? Konnte er schnell laufen? Was war denn sein Lieblingsessen? Doch ich bekam keine einzige Antwort. Mama umklammerte mit beiden Händen das Lenkrad und guckte so konzentriert durch die Windschutzscheibe, als könnte jeden Moment ein Saurier unsere Fahrbahn kreuzen. Warum ist er denn tot? Was ist denn passiert? Quengelte ich. Da trat sie plötzlich mit voller Wucht auf die Bremse. Ich wurde meinem Autositz nach vorn geschleudert, die Tüte Gummibärchen rutschte mir aus den Händen und die bunten Fruchtgummis klatschten gegen das Armaturenbrett. Nur wenige Zentimeter vor unserer Stoßstange rollte ein riesiger LKW vorbei. Erschrocken hielt ich die Luft an. Obwohl Mama so gebannt auf die Straße gestarrt hatte, wäre sie beinahe über eine rote Ampel gefahren. Mama? Alles okay? Fragte ich ängstlich und schaute zum Fahrersitz. Sie ließ ihren Kopf zurückfallen und schloss für einen Moment die Augen. Dann sagte sie leise, dein Vater hatte einen Unfall. Wann? am 13. Dezember 2001, noch vor deiner Geburt. Hinter uns begannen die Autos zu hupen, denn die Ampel war wieder auf grün gesprungen. Und weil ich nicht wollte, dass wir auch noch einen schlimmen Unfall bauten, hielt ich den Rest der Fahrt den Mund. Erst zu Hause, als wir über unserer Fertigpizza am Küchentisch saßen, traute ich mich noch einmal nachzuhaken. Wann hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Mama legte die Fingerspitzen an die Schläfen, als müsste sie sehr genau überlegen. Das war im Zirkus, antwortete sie schließlich. Das letzte Mal habe ich deinen Vater während einer Zirkusvorstellung in Hannover gesehen. Du weißt schon, da wo Oma und Opa wohnen. Er war Artist? Ich war völlig aus dem Häuschen. Er ist aufgetreten? Vor ganz vielen Leuten? Was hat er gemacht? Eine gefährliche Luftnummer? Oder war er Messerwerfer? Mama schien verwirrt und schüttelte den Kopf. Was? Nein, Er war Handstandakrobat. Wirklich? Sie seufzte. Ja, er stand auf den Händen so sicher wie auf den Füßen, ganz schwerelos. Er brauchte kein Requisit, nur sich, auch kein Glitzerkostüm, nur ein weites, weißes Hemd und alles war ganz schlicht. Auch die Musik war nur ein einfaches Klavierstück. Wie sah er aus? Hatte er auch so blonde Haare wie ich? Nein, seine Haare waren dunkel, antwortete sie und stützte müde die Ellenbogen auf die Tischplatte. Und die Augen? Wie waren denn die Augen? Mama zögerte, dann zeigte sie rechts über ihren Mundwinkel. Er hatte eine kleine Narbe hier über der Lippe. Sofort war ich abgelenkt. Wieso das denn? Was ist denn da passiert? Vielleicht hörst du mal eine CD, ja? Mama stand unvermittelt auf, verließ die Küche und verschwand in ihr Schlafzimmer. Noch bevor ich die Play-Taste meines CD-Spielers drücken konnte, hörte ich ein leises Schluchzen. Es klang furchtbar. Bis dahin hatte ich noch nie erlebt, dass meine Mutter weinte. Sie war fast immer fröhlich, selbst wenn sie gestresst war, weil sie ja alles allein machte. Geld verdienen, den Haushalt, sich um mich kümmern. Dass sie plötzlich so traurig war, machte mir Angst und ich schämte mich furchtbar. Schließlich war es mein Bohren und Quengeln gewesen, das sie so schrecklich unglücklich gemacht hatten. Und ich konnte mich nicht erinnern, dass sie jemals die Tür zu ihrem Zimmer vor mir verschlossen hatte. Als ich an diesem Abend ins Bett ging, beschloss ich, nie mehr nach meinem Vater zu fragen. Tja, aber es kommt natürlich anders. Danke. Danke. Als Tom 11 Jahre alt ist, bekommt seine Mutter, die Geologin, ist einen Forschungsauftrag ins Polareis. Er zieht zu seiner Oma. Seine Mutter geht ins Polareis forschen und als er dort so ein paar alte Kisten den Keller runterträgt, kracht eine Kiste und herausfällt eine Eintrittskarte in einen Zirkus. Und hinter dem Schriftzug Zirkus Merlini ist das Bild eines Handstandskünstlers im weißen Kostüm und auch ein Datum, das wirklich Tom den Atem stocken lässt, nämlich 13. Dezember 2001. Und er beschließt sich dann auf die Suche nach seinem Vater zu machen und dieser Weg führt ihn schließlich in den Zirkus. Ja. Vielen, vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Sie sehen eine verdiente Auszeichnung. Sie hat bewiesen, dass sie würdig ist, dieser Auszeichnung. Vielen Dank, dass auch Ihnen, dass Sie hier uns gelauscht haben, ihr gelauscht haben bei der Preisverleihung. Aber es ist noch nicht ganz zu Ende, denn sie steht jetzt noch dort für Signieren mit den Büchern um die Ecke. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen weiteren guten Verlauf für Sie von der Leipziger Buchmesse. Danke.
Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.